Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Der Hörsaal mit Hans-Jürgen Bartsch taucht heute ab. Und ihr kommt mit nach Mexiko und dort auf die Halbinsel Yucatan. Wir entführen euch in das größte Höhlensystem der Welt. Dunkel und gefährlich ist es dort, wenn wir tauchen. Doch was wir finden werden, ist faszinierend wie rätselhaft zugleich.
Da tauchte er und fand also damals schon die ersten menschlichen Skelette. Unter dieser ganzen Halbinsel befindet sich das ausgedehnteste Höhlensystem der Welt. Das ist logistisch komplex, gefährlich und teuer. Es hat sicherlich etwas gegeben, schon auf Yucatan vor den Maya. Damals gab es einen Bär, der größer war als der Grizzly.
Amerika ist der letzte Kontinent, der von Menschen besiedelt worden ist. Aber wann? Bahnbrechende Erkenntnisse dazu hat Professor Wolfgang Stinnesbeck in den letzten Jahren gesammelt. Seine Taucher haben in den gefluteten Höhlen menschliche Schädel und Skelette gefunden, die viel älter als die der Mayas sind. Die ältesten Funde dürften um die 13.000 Jahre oder noch älter sein. Sämtliche bisher als Dogma gehandelte Theorien über die Besiedlung des Kontinents sind dadurch mehr als ins Wanken geraten. Am Ende der Eiszeit war der Meeresspiegel in der mexikanischen Küstenregion deutlich niedriger als heute und die Menschen konnten sich somit völlig normal und trocken dort aufhalten, was seit 4500 Jahren nun nicht mehr möglich ist. Yucatan und seine alten Schädel. Darüber hat Wolfgang Stinnesbeck, Geowissenschaftler an der Universität Heidelberg, am 31. Januar 2018 am Wissenschaftszentrum Bonn berichtet. Veranstaltet wurde das Ganze von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG in ihrer Reihe Exkurs. Stinnesbeck hat dafür den Titel vergeben: Auf dem Weg nach Amerika. Eiszeitliche Funde aus Unterwasserhöhlen. Und er fängt mit ganz persönlichen Erlebnissen an.
Ich wurde also direkt nach meiner Doktorarbeit und einem Jahr, was ich dann in der Tat offiziell zumindest in Aachen zugebracht habe, aber doch im Wesentlichen hier gearbeitet habe in Bonn, dann eben mit dem Aufbau einer Paläontologie an dieser neu gegründeten Fakultät für Erdwissenschaften in Linares berufen. Und das ist natürlich für einen frisch gebackenen Doktor eine wunderschöne Aufgabe. Die Sierra Madre bei Monterrey, die befand sich eben halt nur in 20 Kilometer Entfernung. Und was will ein Geologe halt Besseres? Wenn man nachmittags noch Zeit hat, konnte man halt dann in die Sierra fahren und Geologie und Paläontologie machen. Und in Linares bin ich in der Tat 10 Jahre gewesen. Und war am Schluss sogar auf einer mexikanischen Dauerposition. Ich hätte also dort bleiben können. Aber irgendwie, man beginnt diese akademische Laufbahn, um irgendwann Professor in Deutschland zu werden. Und als dann wirklich dann das Angebot kam, da musste ich halt wirklich überlegen. Und so ein ausschlaggebender Punkt war dabei, dass meine Kinder, die in Mexiko geboren waren, noch nie in ihrem eigenen Land hier in Deutschland gelebt haben. Und da dachte ich, also das müssten sie tun. Und das war sicherlich für mich einer der Hauptbeweggründe, wieder zurückzukommen. War ein guter Schritt, aber eben halt nur deshalb gut, weil ich also 3, 4 oder manchmal sogar 5-mal im Jahr nach Mexiko fahre und da weiterhin arbeite. Und ich kenne halt da von den verschiedensten Institutionen halt eine Menge Leute, mit denen man das eigentlich auch ganz ordentlich kann. Aus dieser Zeit in Linares, das Institut, das älteste Gebäude in Nordostmexiko, ne, aus dem 18. Jahrhundert, das ist eine alte Hacienda gewesen, die man dann aber in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts oder sogar Jahrtausends enteignet hat und eben der Universität überschrieben hat. Da hatten wir sogar ein Schwimmbecken, weil man da kurz vorher ein Motel hatte errichten wollen. Das war eben halt hier meine Wirkungsstätte, aber man hat mich natürlich auch gerufen an verschiedene andere Städte und unter anderem bin ich nach Saltillo gekommen und habe da irgendwann mal einen Vortrag gehalten, Anfang der 90er Jahre. Und nach diesem Vortrag, da wurde ich dann in ein Restaurant gebeten und ganz durch Zufall kam dann der Gouverneur des Bundesstaates Coahuila, wo Saltillo die Hauptstadt ist, und der fragte mich dann, was ich davon hielte, ein Naturkundemuseum bzw. ein Museum über Dinosaurier zu bauen. Und ich sagte also, das ist eigentlich keine so gute Idee. Man sollte das viel größer anlegen und man sollte doch dann eben halt diese wüstenhaften Ökosysteme in Nordostmexiko zum Zentrum nehmen und eben halt dann auf die lange Geschichte dieser Region eingehen, zu denen dann auch die Dinosaurier, die in der Gegend gefunden waren, gehörten. Und das wurde in der Tat auch gemacht. Und dieses Museum, das gibt es also hier seit der Jahrtausendwende, ist mittlerweile so das größte Naturkundemuseum in Mexiko. Und ich hatte das Vergnügen, dafür den Guion zu schreiben, also den wissenschaftlichen Plan. Und das habe ich damals gemacht, zusammen mit einem mexikanischen Studenten, der dann ein paar Jahre später zum Direktor dieses Museums ernannt wurde. Und das war natürlich eine super gute Konstellation. Und wir sind eben halt seit gut 20 Jahren Freunde. Wenn ich nach Mexiko fahre, dann bleibe ich bei ihm im Haus. Wir bekommen die beste logistische Unterstützung durch dieses Museum, die man sich so wünschen kann. Was immer eben halt von deren Seite möglich ist, das bekommen wir. Und da kann man halt sehr schön arbeiten. Wir haben große Projekte über die Dinosaurier, über Plattenkalke dort, über Klimasachen aus der Jura und aus der Kreidezeit. Aber der Arturo González, dieser Freund und jetzige Direktor, der hatte ein eigenes Projekt. Ich schätze mal jetzt 15 Jahre her. Da sagte er: Wolfgang, komm doch mal mit nach Yucatan. Und da arbeitete er damals schon über das Höhlensystem im Bundesstaat Quintana Roo, also wo Cancun zugehört und Tulum zugehört, was wir, nehme ich an, die meisten von Ihnen ja kennen. Und da tauchte er und fand also damals schon die ersten menschlichen Skelette, die ganz sicherlich kein Maya-Alter haben, sondern deutlich älter waren. Und da meinte er eben halt, also nicht nur komm mit, sondern kling dich doch in dieses Projekt ein. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich komme mal mit, ich gucke mir das an. Und es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mir entschlossen habe, da wirklich auch wissenschaftlich einzusteigen. Das ist für einen Paläontologen, der sich mit Jura- und Kreidesachen beschäftigt, also mit Dingen, die irgendwie 100 Millionen Jahre oder noch älter sind, ist es irgendwie zu jung, sich mit der Eiszeit zu beschäftigen oder sogar mit der Nacheiszeit. Aber die Gegend, die hat einige Vorteile. Playa del Carmen kennt man vielleicht, sehr, sehr schöner kleiner Badeort, sehr schöne Strände, wunderschön warmes Wasser, also das ist schon mal ganz schön. Es gibt die Maya-Pyramiden und das kennen wir alle aus jedem Reiseführer, die Ruinen von Tulum. Und unter dieser ganzen Halbinsel befindet sich das ausgedehnteste Höhlensystem der Welt, was ja auch ganz interessant ist und eben halt auch sehr spektakulär ist. Und Arturo, der hatte eben halt damals schon vom Bodendenkmalsamt in Mexiko aus ein Projekt über diese Unterwasserhöhlen. Und man kann erkennen, dass eben halt für diese Arbeiten in den Unterwasserhöhlen eine ganze Menge an Equipment notwendig ist. Man taucht also nicht so eben mal darunter, wie man das vielleicht am Riff machen würde, sondern das ist sehr viel aufwendiger und auch gefährlicher, das zu tun. Denn dieses Höhlensystem, das ist wirklich labyrinthartig und eben halt über hunderte von Kilometern ausgedehnt. Das ist logistisch komplex, gefährlich und teuer, wie man sich vorstellen kann, wenn man eben halt so eine Organisation da aufbauen will. Aber es lohnt sich. Man kann eben halt dann nur reintauchen, wenn man eben halt Tauchpartner hat. Das sind dann immer Doppelflaschen. Man muss sich an die Lebenslinien halten, die man dann selber auch legt, um eben halt wieder zurück zum Ausgang zu kommen. Und trotzdem gibt es da immer wieder tödliche Unfälle dabei. Also das sollte man nicht verschweigen. Aber wenn man das macht, ist das eine sehr interessante Sache. Man arbeitet zwar in der Nähe des Meeres, aber man bewegt sich im Urwald. Man sieht ab und zu auch Tiere da. Was man sicherlich sieht, sind Mücken, die einen zerstechen. Also wenn man nicht am Strand ist, ist Yucatan nicht so freundlich, wie man sich das so vorstellt. Aber es ist alles irgendwie machbar. Und dann kann man eben halt in diesen Wasserlöchern, die einfach Dolinen darstellen, von denen aus sich dann dieses Höhlensystem horizontal erstreckt, da kann man mit Glück Maya-Sachen finden. Man kann Skelette von den Mayas finden. Man sieht hier diese deformierten Köpfe. Das haben also alle prähispanischen Kulturen in Lateinamerika gerne gemacht, dass sie eben halt die Köpfe entwickelt haben und eben halt offensichtlich diesem Schönheitsideal zufolge dann so längere Köpfe bevorzugten. Aber man findet eben halt auch Keramik, ne, und eben halt andere Dinge mehr. Das findet man aber eben halt nur in der Nähe zu diesen Öffnungen, den Zenoten, ja, also Sinkholes, Dolinen. Und da gibt es zum Beispiel ganz in der Nähe diesen kleinen Altar, der heute im Wasser steht, aber sicherlich das vor 1500 Jahren, als die Maya den dahingesetzt haben, noch trocken stand. Man kann eben sehen, dass der Wasserspiegel in diesen Höhlen also leicht fluktuiert. So, was gab es denn in der Gegend vor den Maya? Da muss man einfach sagen, man weiß es nicht. Es gibt also sehr, sehr wenige Funde. Bei vielen dieser Funde sind die Spannbreiten enorm lang. Ja, das kann 11.000 Jahre sein hier in Guatemala oder eben halt auch nur knapp 5.000 Jahre. Es gibt einfach zu wenige Untersuchungen da. Aus dem Norden der Yucatan-Halbinsel gibt es eigentlich so gut wie gar nichts und die Daten, die weiter unten in Belize oder eben in Guatemala vorhanden sind, die sind alles andere als gesichert. So, aber es hat sicherlich etwas gegeben, schon auf Yucatan vor den Maya. Und darüber wollen wir heute reden. Und wir müssen ja sehen, wie die Menschen damals auf den amerikanischen Kontinent gekommen sind. Wir wissen halt, dass die Besiedlung Amerikas schon vor über 10.000 Jahren stattgefunden hat, aber dass trotzdem Amerika der letzte Kontinent ist, der von den Menschen besiedelt wurde. Es gab bis vor ein paar Jahren das Dogma, dass die Menschen dorthin gekommen sind über die Beringstraße vor maximal 12.500 Jahren. Das ist die Clovis-First-Theorie, die darauf beruht, dass man diese Speerspitzen gefunden hat in Nordamerika, also dem Bereich von Nordamerika, der damals nicht von Eis bedeckt gewesen ist. Und diese Speerspitzen, die sind datiert worden, oder auch assoziierte Knochen sind datiert worden, auf ungefähr 12.500 Jahre oder etwas jünger. Aber vor allen Dingen war das Dogma, dass eben halt nur die Besiedlung über die Beringstraße möglich gewesen wäre, weil damals, vor 12.500 Jahren, das Eis, was während der letzten Glazialperiode Kanada und die nördlichen USA bedeckte, weil das damals zurückwich und hier einen Weg freiließ. Und das wäre eben halt die erste Möglichkeit zu einer Besiedlung gewesen. Und man nahm also an, dass diese Clovis-Menschen dann bis Nordamerika gedrungen sind und dann in Nordamerika die einheimische Tierwelt dezimiert hätten. Ja, das ist die Overkill-Theorie von Martin, die das schon in den 70er Jahren formuliert hat und die eigentlich so die gängige Lehrmeinung gab, gegen die man nicht anstinken konnte, ne, bis vor ein paar Jahren. Und da war ich auf einer Tagung in Santa Fe und da gab es so viele Vorträge, die davon ausgingen, dass es eine frühere Besiedlung gab, 14.000 Jahre, 15.000 Jahre. Das sind mittlerweile relativ gesicherte Daten und da ging man eben halt davon aus, dass eben halt trotzdem andere Möglichkeiten existiert haben müssten und das wäre halt dann in diesem Fall nicht auf diesem Weg, sondern möglicherweise dann entlang des Pazifiks. Und wenn man dann annimmt, dass diese Menschen dann vielleicht auf Booten gekommen sind, Flößen und dann an der Eiskante entlang kamen, dann hätten sie eben Frischwasser gehabt, durch die Gletscher und sie hätten die Möglichkeit zum Angeln gehabt, ne, oder eben halt sich Seashells zu holen, Schnecken, Muscheln, die an dem Tang festgeklebt sind, die es da überall gab, ne, und auch heute noch gibt, und sie hätten dann auf diesem Weg kommen können. Das ist also jetzt bedingt durch die sichere Erkenntnis, dass es Fundstellen in Amerika gibt, die älter sind als Clovis. Und wenn man das weiß, na, dann ist jetzt für diese Besiedlung eigentlich jeglicher Spielraum gegeben. Man ist nicht mehr an diese 12.500 Jahre gebunden. Na, also dieser Coastal Migration Weg, ne, oder diese Hypothesis, die nimmt jetzt einen größeren Raum ein. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass diese Menschen sogar von Europa gekommen sind, weil nämlich diese Clovis-Speerspitzen sehr ähnlich aussehen wie diese Solutrien-Projektile oder Speerspitzen, die man aus Frankreich kennt oder eben halt aus Spanien. Diese Kultur ist allerdings deutlich älter. Und dann muss man also mindestens dann von der Besiedlung von vor 20.000 Jahren ausgehen. So, also mittlerweile kennt man hier zum Beispiel aus der Paisley Caves in Oregon, kennt man versteinerten Kot, oder eigentlich ist es nicht versteinert, also wahrscheinlich immer noch weich. Und man kann organisches Material rausholen, man kann also DNA draus gewinnen und man kann eben halt aus diesem organischen Material auch das Alter ganz gut ermitteln, sodass dieser Wert hier von 14.000 Jahren ziemlich sicher ist. Dann kennt man hier aus Monteverde ebenfalls Alter von Siedlungen, die ungefähr in demselben Zeitraum liegen. Also mittlerweile ist alles offen und mittlerweile ist auch sogar offen, ob man diese Menschen nicht vielleicht von Afrika gekommen sind oder von Australien aus nach Amerika gelangt sind. Also momentan sind wir wieder in so einem Zeitraum, wo jegliche Hypothese möglich ist, ne? So, was ich aber zeigen möchte, das sind unsere Daten aus Yucatan. Das ist also die Riviera Maya, also das ist so die Region, über die ich jetzt im Weiteren berichten möchte. Die Geologie, ja, von Yucatan ist in diesem Bereich außerordentlich einfach. Das ist so eine Layered Cake Geologie. Die Schichten, die liegen horizontal. Und das sind Kalke, die bis in die Kreidezeit runterreichen. Also insgesamt, wenn man da bohren möchte, und da gibt es ja den berühmten Chicxulub-Krater bei Mérida, wenn man da bohrt oder in dieser Gegend bohrt, dann würde man bis zu 3 Kilometern Kalk antreffen. Diese Geologie, die man da hat, die führt dazu, dass eben die Oberfläche von Yucatan in weiten Bereichen eben ist. Und wenn man schon mal in Cancun landet, dann stellt man fest, das ist alles von Urwald bedeckt. Ja, man hat einen flachen Urwald, der sich bis zum Horizont erstreckt. Und ab und zu guckt dann eben halt eine Maya-Pyramide daraus, die aus den Kalken aufgebaut ist. Aber drunter, da liegen Höhlen. Ja, und ab und zu hat man solche Einbruchstellen. Geht man jetzt bis in das letzte Glazial zurück, na, sagen wir mal jetzt 15.000 Jahre oder 20.000 Jahre, dann stellt man fest, dass Yucatan damals sehr viel größer gewesen ist als heute. Und das liegt daran, dass eben halt das Eis oder das Wasser der Ozeane in den Eismassen gefangen waren. Der Meeresspiegel sank dadurch ab und eben halt Yucatan oder eben halt auch Florida auf der Golfseite waren beträchtlich größer als heute. Dieses Niveau des Meeresspiegels, das lag also damals mindestens 100 Meter, möglicherweise auch bis zu 150 Meter tiefer als heute. Und das führte eben halt dazu, dass eben bis in eine solche Tiefe von 100 bis 150 Metern diese ganze Kalkregion verkarsten konnte. Und eben halt, nachdem die Eismassen dann abschmolzen, stieg der Meeresspiegel an auf dieses heutige Niveau. Und Cancun und Playa del Carmen oder so, sind gerade mal 4-5 Meter über dem heutigen Meeresspiegel. Und das, was vorher als Höhlen vorhanden war, ist also jetzt vom Wasser bedeckt. Ja, also wir haben hier ein Unterwasserhöhlensystem, was seinesgleichen sucht. Das sind die größten Höhlensysteme der Welt. Und insgesamt schätzt man, dass dieses Höhlensystem eine Länge hat in Quintana Roo allein von etwa 7.000 Kilometern. Und von diesen 7000 Kilometern sind gerade mal 1000 Kilometer exploriert. Ja, das meiste kennt man noch gar nicht. Ne? Damals, das war ein wirklich eklatanter Klimawandel, ne, der dazu geführt hat, dass eben halt der Meeresspiegel, wie gesagt, 100 Meter angestiegen ist. Also man kann es messen und das war also sicherlich bedeutend. Das ist also das, was heutzutage passiert, das ist also eigentlich nicht der Regelwert. Ne. Und man muss das, ich will jetzt nicht sagen, nicht der Rede wert, Entschuldigung, ich muss ja da vorsichtig sein. Ne? Aber ich will zumindest darauf raus, ne, dass während der letzten Zwischeneiszeit der Meeresspiegel in Yucatan 10 Meter höher gewesen ist als heute. Also das, was wir heute haben an Meeresspiegel, zumindest in dieser Gegend, die ich allerdings für sehr, sehr typisch halte, das ist in keinster Weise erstmal anormal. Ja, sondern bewegt sich eigentlich innerhalb des Rahmens dessen, was man so von unseren Eiszeiten, die ja starke Oszillationen sind, erkennt. Aber man muss dann natürlich auch wissen, dass wir da heute einen Urwald haben, der ja überhaupt erst nach der Eiszeit dahin gekommen ist. Vorher, also wenn wir da jetzt von einem Wasserspiegel oder Meeresspiegel ausgehen, der 80 Meter tiefer ist oder 100 Meter tiefer war, dann bedeutet das, dass aller Regen, der runterkam, sofort in dieses Karstsystem eingedrungen ist und dass an der Oberfläche überhaupt nichts wachsen konnte. Ich denke mir, dass das eine steppenartige Landschaft oder vielleicht sogar eine wirkliche Kalklandschaft gewesen ist, ne, auf der überhaupt nichts gewachsen ist oder nur ganz, ganz wenig in ein paar Senken, wo sich gerade so ein bisschen Ton aus dem Kalk halten konnte. Aber Wasser, das war sicherlich für diese Menschen, aber auch für die Tiere, die wir da gefunden haben, ein riesiges Problem. Wenn man jetzt sich mit der Eiszeit beschäftigen will oder Fossilien sucht, dann kann man das nicht an der Oberfläche machen. An der Oberfläche von Yucatan, da gibt es einen Urwald und es gibt keinerlei Böden. Weil wenn Kalk verwittert, dann bleibt eigentlich außer einer Eisenoxidkruste nicht viel mehr über. Wenn man jetzt nach Fossilien sucht, dann muss man in diese Höhlen gehen und nach Tieren suchen, die damals in diese Höhlen eingedrungen sind und nicht mehr rauskamen oder die in diese Höhlen reingefallen sind. Und wenn man das macht, dann kann man belohnt werden mit hervorragenden Geoarchiven, was die Umwelt angeht, Paläontologie angeht und Paläoanthropologie angeht. Was die Umwelt angeht, ich will da jetzt nicht große Details gehen, ich will nur zeigen, dass wir da zum Beispiel Tropfsteine sammeln. Wenn man diese Tropfsteine altersdatiert, das kann man machen über Uranium-Thorium-Messmethoden. Ja, dann kann man sehr genau eben halt Alter ermitteln. Und dann kann man hingehen und dann wirklich Schicht für Schicht oder Lamina pro Lamina die Isotopen, die stabilen Isotopen analysieren vom Sauerstoff und die geben einem Hinweise auf die Temperaturverhältnisse in dieser Höhle zur damaligen Zeit. Man kann also Temperaturkurven und Feuchtigkeitskurven ermitteln anhand dieser Tropfsteine. Und weil diese Tropfsteine alle aus Höhlen stammen, die mit dem Meer in Verbindung stehen, kann man auch erkennen, wann diese Höhlen geflutet wurden. Und zwar dadurch, dass Tropfsteine natürlich nur in einer trockenen Höhle wachsen. In dem Moment, wo sie vom Wasser überflutet werden, hört das Wachstum auf. Und wenn man das eben systematisch macht für Tropfsteinspitzen aus diesen gesamten Höhlen und aus unterschiedlichen Tiefen, dann kann man bestehende Kurven des Meeresspiegels eigentlich sehr, sehr gut datieren. Und dazu hilft dann auch diese einfache Geologie. So, aber jetzt viel naheliegender, wir haben auch viele eiszeitliche Tiere dort gefunden. Und das sind zum Teil auch ganz eindrucksvolle Funde. Zum Beispiel den Stoßzahn eines Elefanten aus der Gruppe der Mastodons. Hier in diesem Fall wäre das Stegomastodon. Das ist ein Bein, was hier noch am Becken dran liegt. Da liegen also zum Teil fast vollständige Elefanten rum. Also dieses Tier ist sicherlich da eingebrochen und runtergefallen. Was wir sehr viel gefunden haben, das sind die Knochen von Riesenfaultieren. Faultiere kennen wir heute als diese niedlichen Burschen, die in den Bäumen hängen. Die Faultiere der Eiszeit, die es also in Nord- und Südamerika gegeben hat, das waren zum Teil Tiere, die 6 Meter oder 7 Meter groß waren. Diese Krallen bei diesem Tier hätten die eine Länge, die ungefähr bei 30 Zentimeter lag. Das ist also diese Velociraptoren-Krallen, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, aus den Kinofilmen, die wären da nichts gegen. Trotzdem waren das sicherlich gemütliche Burschen, so wie die heutigen Tiere. Ja, das erste Faultier, was wir davon beschrieben haben, das war direkt eine neue Art und eine neue Gattung. Was irgendwie verwunderlich ist, weil man denkt, Yucatan, das befindet sich auf diesem Korridor zwischen Nordamerika und Südamerika. Aber hier direkt ein Faultier, was sich deutlich unterschied von allem, was man sonst so aus der Gegend kennt. Aber es gibt eine ganze Reihe von solchen Plätzen mit den Knochen von Faultieren in der Gegend. Nächstes wäre ein Glyptodon. Da haben wir zwar nur wenige von diesen Panzerplatten von, aber die sind sehr charakteristisch. Das kann gar nichts anderes sein. Also dieser Riesen-Glyptodontiden, also Gürteltierverwandte, wie man Armadillos, wie man sie heute aus Nordamerika und aus Südamerika kennt, gab es da auch. Bären gibt es heute in der Gegend nicht mehr. Damals gab es einen Bär, der größer war als der Grizzly, der kurzschnäuzige Bär. Und es gab Großkatzen. Unter anderem konnten wir jetzt feststellen, dass wir hier Smilodon haben. Allerdings ist es wahrscheinlich nicht Fatalis, sondern auch wieder eine neue Art. Das ist also deutlich größer als dieser Smilodon Fatalis, Säbelzahnkatze, und unterscheidet sich auch von dem amerikanischen Löwen, den es damals gab. Ein weiteres Tier, was wir uns angeschaut haben, waren Picaris. Und bei diesen Picaris haben wir ebenfalls eine Arbeit gemacht und höre und staune, ebenfalls wieder eine neue Gattung, neue Art. Also die ersten Tiere, die wir uns überhaupt angesehen haben, unterscheiden sich deutlich von den Tieren, die gleichzeitig im Rest von Mexiko gelebt haben. Was ich finde erstaunlich ist. Und mittlerweile haben wir jetzt schon nach wenigen Jahren alle Tiere hier nachweisen können. Es gab mehrere Pferde, es gab Lama-Verwandte, Hemia Auchenia, es gab Wölfe dabei, diese Katzen, verschiedene Riesenfaultiere und eben halt die Elefanten. Viele dieser Knochen zeigen Bearbeitungsspuren, also solche Ritzmarken, Kratzspuren. Und da ist es halt interessant zu wissen, dass die Pferde eine 50 Millionen Jahre lange Geschichte auf dem amerikanischen Kontinent haben, aber am Ende der letzten Eiszeit, vor ungefähr 11.000 Jahren, sind sie dort ausgestorben. Und es waren erst die Spanier, die sie dann vor 500 Jahren wieder mit zurückgebracht haben. Wenn also hier Ritzspuren von Menschen drauf sind, auf solchen Pferdeknochen, bedeutet das, dass diese Pferde älter sein müssen als ihr Aussterbedatum vor 11.000 Jahren und dass damals schon Menschen dort gelebt haben müssen. Ein indirekter Hinweis, aber ich finde ein ganz interessanter. Übrigens, in diesem Zusammenhang, als die Spanier dann rübergekommen sind, sind ein paar von ihren Pferden entlaufen. Aus diesen Pferden haben sich dann die Mustangs entwickelt. Also das, was wir alle aus Karl-May-Büchern her kennen, die Mustang-Herden und Winnetou und Old Shatterhand auf ihren Pferden, das ist eigentlich nicht typisch für die amerikanische indigene Geschichte, sondern eigentlich eine ganz, ganz junge Sache, die vor 500 Jahren begonnen hat. Dann gibt es in einigen dieser Höhlen Holzkohle. Und es ist eben halt auch noch ein verbranntes Stück Holz drin. Und wir haben beides datiert. Von unterschiedlichen Laboren kamen dann ähnliche Werte raus, die zeigen, dass eben halt diese Holzkohle in diese Stelle gekommen ist vor 9.000 bis 9.500 Jahren. Und wenn sowas in einem Block liegt, ungefähr einen Meter, einen knappen Meter über dem Höhlenboden und dann nur hier drin liegt, dann ist mir schwer, irgendwas anderes vorzustellen, als dass da Menschen Feuer gemacht haben. So, an einer Stelle, und zwar in der tiefsten Stelle der Höhle, da haben wir eine solche Feuerstelle gefunden, in der Knochen, verbrannte Knochen wir gefunden haben, von einem Lama-Verwandten, Hemi Auchenia. Tier, was ebenfalls vor etwa 12.000 Jahren auf dem amerikanischen Kontinent ausgestorben sein soll. Und wenn das so ist und wirklich Menschen dort gearbeitet haben, dann hätten wir hier auch ein interessantes Ergebnis, denn das wäre also dann sicherlich eines der letzten dieser Tiere vom amerikanischen Kontinent. Also insofern auch ganz interessant. In einer der Höhlen bei Tulum, da haben wir eine ganze Reihe von solchen Holzkohlekonzentrationen auffinden können. Das ist also wirklich feine Asche. Der Boden ist geschwärzt, da ist also die Hitze, ne, und die Asche ist in den Boden eingedrungen. Das ist also eine ziemlich sichere Feuerstelle und da finden sich eben halt auch ein paar Steine, mit denen das möglicherweise drapiert wurde. Und in dieser Höhle haben wir also eine ganze Reihe von diesen Fundstellen, also mit Holzkohlekonzentrationen. Und dann sind wir dann hier bei 9000 Jahren etwa, wo Menschen diese Höhle halt aufgesucht haben. So, aber das Schönste zuletzt, wir haben auch Funde des Menschen gemacht an verschiedenen Stellen, sodass Nacharon-Skelett relativ komplett, eine Datierung, die gemacht wurde über sehr wenig C14, also Radiokarbon datiert, ne, aber eben halt, weil diese Skelette über tausende von Jahren im Wasser gelegen haben, ist das meiste Kollagen aus diesen Knochen rausgewaschen worden. Also diese Datierung, die sind alle mit großer Vorsicht zu nehmen, aber wir haben das zumindest. Nächstes Skelett, ich will nur einfach zeigen, dass das eben weit vom Eingang entfernt ist, ne, nämlich hier in diesem Fall 180 Meter, einer der entlegensten Stellen dieser Höhle, also auch ein artikulierter Mensch, ja, und der Hüftbereich, ein Bein ausgestreckt, das andere irgendwie so angewinkelt. Was dem Menschen dazugestoßen ist, können wir nicht sagen, aber das ist sicherlich keine Beerdigung oder sowas, sondern der ist hier einfach zu Tode gekommen. Auch dieses Skelett ziemlich komplett. Man muss ja immer überlegen, dass man da Sachen übersehen kann, trotz wiederholter Tauchgänge. Das bedeutet aber, dass hier kein Leichnam hingeschwemmt wurde über Strömungen in der Höhle, sondern dieser Mensch muss in diese Höhle geraten sein, als diese Höhle noch trocken war und nicht vom Wasser bedeckt. Und wenn man jetzt weiß, dass dieser Bereich der Höhle schon für 8.000, 9.000 Jahren vollgelaufen ist, ist es klar, auch dieses Skelett muss älter sein. Chan Hol, da haben wir mehrere Skelette. Und da sieht man, sind die Beine angewinkelt. Ja, aber wissen nicht, ob das eben halt der sich einfach dahingelegt hat, ne, oder er beerdigt wurde. Aber man kann sehen, dass auch dieses Individuum in die Höhle kam, als eben halt die Höhle noch trocken war, hatte noch Fleisch auf den Knochen. Ja, und ist also da skelettiert. Das kann man an den Extremitäten sehen. Das sind also die Tarsalknochen, also der Fußbereich ist noch vollständig artikuliert in diesem Fall. Wo wir uns relativ sicher sind, ist hier bei einem zweiten Skelett, das wir Chan Hol 2 genannt haben. Dieses Skelett, das haben wir 2012 entdeckt. Und zwei Wochen nachdem diese Entdeckung gemacht wurde, hatte das einer auf Facebook gestellt und andere Leute sind dahin gekommen und haben diese Knochen gestohlen. Können Sie sich das vorstellen? Dass, obwohl dieses Skelett jetzt mindestens 250 Meter vom nächstgelegenen Höhleneingang war. Es gibt also nur eine ganz kleine Gruppe von Höhlentauchern, die dazu überhaupt in der Lage sind, sowas zu machen. Aber trotzdem ist das nicht wieder aufgetaucht. Es wurde alles gestohlen, also was so an großen Knochen da war, ne, der Kopf, die Langknochen und so weiter. Aber es blieb noch der Kleinkram über. Das, was diese Leute nicht sofort gesehen haben, viele Zähne etwa, Fragmente der Rippen, Fußknöchelchen und so weiter, das war noch da. Und was uns hier besonders freut, dass dieser Beckenknochen, dass der überwachsen wurde von einem Stalagmiten. Und das kann man datieren. Aber das ist das, was wir da gemacht haben. Wir haben also diesen Stalagmiten durchgeschnitten und die Werte, die wir haben, die zeigen auch Uranium-Thorium-Verhältnisse an, von denen wir sicher sagen können, die sind brauchbar. Aber wenn man jetzt in die Nähe des Knochen kommt, da sieht man, da ist der Kalk sehr porös. Und wir haben zusätzlich noch diesen porösen Knochen. Knochen besteht ja aus der Compacta und darunter ist die Spongiosa, die Spongiöse ist. Das heißt, da kann Wasser eindringen und das kann Sauerstoff aus diesem Uranium-Thorium-System rausholen. Also die Werte um den Knochen herum, die sind zum Teil dann wieder jünger, aber eben sie weisen darauf hin, dass die ursprünglichen Verhältnisse da verändert wurden. Also wir können sagen, dass hier 4 Zentimeter oberhalb des Knochens wir schon bei 11.400 Jahren sind. Und man kann jetzt dann hochrechnen, wenn man ähnliche Wachstumsgeschwindigkeiten annimmt, wie alt der Knochen sein sollte. Und dann käme man auf 12.800 Jahren. Aber man kann natürlich auch die stabilen Isotope heranziehen. Und wenn man das macht, bekommt man eine Klimaentwicklung und eine Kurve. Und die haben wir jetzt verglichen von Kurven, die auch über Stalagmiten oder über andere Geoarchive ermittelt wurden, von anderen Bereichen in der weiteren Umgebung, also weitere Umgebung Nordamerika, nördliches Südamerika. Und wenn man das macht, dann kriegt man erstaunliche Übereinstimmungen, ja. Und diese Übereinstimmung, die kann man zusätzlich dann noch fixen mit den Uranium-Thorium-Datierungen, die wir ja vorher gewonnen haben. Und dann kommt man auf ein Alter von etwa 13.000 Jahren. Also wir sind der festen Meinung, dass wir hier ein Skelett haben mit einem Alter von etwa 13.000 Jahren, Minimalalter. Ja, und das Skelett selber kann durchaus noch älter sein. Wenn es das so wäre, dann wäre das, sagen wir es mal sehr konservativ, eines der drei ältesten Skelette aus Amerika. Denn das osteologische Material, was man also von menschlichen Knochen her bekommt, das ist so wenig, ja, dass eben halt da offensichtlich nichts Älteres da ist. Und die anderen beiden Alter, ich sagte eines der drei Alten, das andere, das war das Nacharon-Skelett mit 13.000 Jahren radiometrisch gemessen. Und dann das dritte ist Naya von so einer Konkurrenzgruppe, auch aus den Tulum-Höhlen und auch ungefähr bei 12.800 Jahren, aber auch radiometrisch gemessen und damit eben halt unsicher. Also denke ich schon, dass wir da ganz interessante Funde haben. Weitere Funde hier aus diesem Naranjal-System, also auch ganz in der Nähe von Tulum, da kommt das Nacharon-Skelett her und das wäre Las Palmas, 23 Meter Tiefe, 170 Meter zum Eingang. Und wieder haben wir bei diesem Skelett das innere Ohr erhalten und wieder haben wir hier das Mittelohr, also die zwei Mali und den Inkus haben wir gefunden, also auch hier gibt es Skelette, die eben halt bis in diese feinsten Details dann komplett zu sein scheinen. Dieses Las Palmas-Skelett zeigt wieder diese angewinkelten Beine. Ja, und die sind sehr stark angewinkelt in diesem Fall, sodass es eigentlich nicht aussieht, als wäre das natürlich zustande gekommen, sondern es ist durchaus möglich, wir können es allerdings nicht beweisen, dass hier dieses Skelett eingewickelt gewesen ist. Und diese angehockte Haltung, das kennt man ja von jüngeren indigenen Kulturen in ganz Amerika. Also durchaus möglich, dass wir hier das zum ersten Mal bei diesem Skelett von etwa 9000 Jahre Alter haben. Muknal, nochmal das Höhlensystem, auch hier wieder die Nähe bei Tulum. Den Höhleneingang bis zu einer Stelle, da sieht man an der Höhlenwand diesen vertikal stehenden Unterkiefer unseres Pekaris, den ich eben schon mal gezeigt habe. Und diese vertikale Position, das ist etwas, was eben halt verwunderlich ist. Keine stabile Position. Ja, und sicherlich nichts, was durch Wasserströmungen verursacht wird. Und wir vermuten, dass dieser Pekari hier hingestellt wurde. Und wenn man sich jetzt diesen Unterkiefer nochmal genauer anschaut, dann stellt man fest, da sind eine ganze Reihe von Ritzmarken drauf, die auch ein solches Händeln durch Menschen anzeigen würden. Das war ja eine neue Gattung, neue Art eines pleistozänen Wildschweines, Pecaris halt, ne? Tiere, die ausgestorben sind am Ende der Eiszeit. Wenn das also wirklich jetzt vom Menschen bearbeitet ist, ist wahrscheinlich dieser Mensch älter als das Ende der Eiszeit. Und wir haben einen Menschen ein paar Meter entfernt, ganz am Ende, am tiefsten Punkt, entlegensten Punkt dieser Höhle. Sehr viel Holzkohle, teilweise Holzkohle, die bis zu 30, 40 Zentimeter in die Tiefe reicht, ne? Die auch eben so ein Alter anzeigt von über 10.000 Jahre, 11.000 Jahre, muss aber da vorsichtig sein, weil diese Holzkohle natürlich in diesen tiefen Bereich da auch reingeschwemmt worden sein kann, ne? So, aber interessant ist, dass dieses Skelett nicht vollständig ist, sondern wir haben hier nur Langknochen und wir haben den Kopf und den Unterkiefer. Mehr ist davon nicht da. Jetzt, wenn wir uns diesen Schädel näher anschauen, stellt man fest, das ist schon eine alte Person gewesen. Der hatte kaum noch Zähne, dass eben halt der Kiefer noch nicht mal mehr so die Wurzelbereiche aufzeigt, sondern das alles resorbiert. Und das, was an Zähnen noch da ist, ne, das zeigt Karies bis auf die Wurzeln runter. Also das ist ein Mann gewesen, haben wir ermittelt, und wir haben das Alter so auf 40 bis 45 Jahre ermittelt. Also das war schon ein älterer Herr, ne, sagen wir es mal so. Ich darf das ja ruhig sagen, ich bin deutlich drüber. So, was aber interessant ist, ist auch, ne, dass wir eben halt nur diese paar Knochen haben. Wir haben aber keinen Hinweis, dass diese Knochen durch Wasser dahin transportiert worden sind. Und wir haben die Knochen genau untersucht. Es sind auch nirgendwo Ritzmarken, die jetzt durch Tiere verursacht worden sind. Hier besteht also die Möglichkeit, dass es sich um eine sekundäre Bestattung gehandelt hat. Das kennt man auch heute noch von heutigen Naturvölkern, dass sie ihre Toten irgendwo ablegen, dann verwest das Fleisch, und wenn eben halt die Knochen frei liegen, werden sie wieder eingesammelt und irgendwo anders hin transportiert. Also hier gibt es die Möglichkeit, dass es sich um eine solche sekundäre Bestattung handelt. Okay, das sind unsere Skelette, die wir also bislang haben. Sie sehen also, das ist eine ganze Menge. Und wenn man es eben vergleicht mit dem, was es sonst so gibt, ist es sicherlich die umfangreichste Knochensammlung von Skeletten mit diesem Alter in Mexiko. Aber auch eine der umfangreichsten, wenn nicht die umfangreichste in ganz Amerika, mit solchen Alter von 8000 Jahren und mehr. Und das in einem Zeitraum, wo wir als kleines Team mit 2 Grabungskampagnen im Jahr und nicht kontinuierlicher Unterstützung jetzt durch Förderorganisationen hier tätig waren. Überlegen Sie sich mal, wenn man da jetzt groß einsteigen würde, was könnte man da finden und welche Aussagen kann man treffen über den Ursprung dieser Menschen in Yucatan. Das ist etwas, was unser mexikanischer Kollege Alejandro Terrazas macht, der sich eben halt die Morphometrie, die Kraniometrie dieser Knochen anschaut. Und wenn man das eben macht, dann stellt man fest, wenn man das vergleicht jetzt mit den Paläoamerikanern, die man aus Nordamerika kennt, oder eben halt mit den Amerindianern, die eben halt in die heutigen indigenen Bevölkerungen übergeht, dann stellt man fest, da sind deutliche Unterschiede da. Also hier bei diesen Paläoamerikanern, die haben eine Stirn, die ist viel höher. Diese ist hier sehr viel niedriger. Ja, das sind auch schmale Schädel, die anderen sind wesentlich breiter. Ja, auch hier dieser Bereich der Augenwülste und Umgebung sieht ganz anders aus. Also diese Menschen, die wir hier in Yucatan haben, die unterscheiden sich sehr deutlich von dem, was man bislang so an Schädeldiversität vom amerikanischen Kontinent, von den Skeletten dieses Alters her kennt. Das heißt also, wir haben schon mal ganz sicher hier eine geografische Isolierung gehabt, dieser kleinen Menschengruppe, die wir da in den Höhlen haben, nachweisen können, die dann eine eigene Mikroevolution mitgemacht haben. Und das zeigt eben halt, dass die Diversität dieser Menschen auf dem amerikanischen Kontinent damals schon wesentlich höher gewesen sein muss, als das, was man bislang so kennt. Die Skelette, die wir haben, die zeigen eigentlich sehr zierliche Personen an. Verglichen jetzt mit dem, was man so typischerweise als Jäger und Sammler bezeichnet aus diesem Zeitbereich, sind unsere Yucatan-Männchen viel kleiner gewesen und viel, viel zierlicher. Und dann kommt noch was anderes hinzu, was sehr, sehr merkwürdig ist, und das ist diese Menge an Karies. Alle Skelette, die wir haben, hatten also mindestens die Hälfte der erhaltenen Zähne mit sehr intensiven Karies besetzt. Und das dürfte eigentlich nicht auftreten. Wenn man Fleisch isst, ja, dann bekommt man das nicht. Karies ist in unsere Welt reingekommen über die Landwirtschaft, ne, über den Zucker, den wir täglich zu uns nehmen. Ne, also da sind viele Sachen, die noch nicht wirklich zusammenpassen. Und dann haben wir festgestellt, dass die meisten der Langknochen, ja überhaupt der Knochen, auf Mangelerscheinungen hinweisen. Rachitis beispielsweise. Das ist ja in den Tropen, ist das ja vollkommen unerwartet, aber auch hier eine Reihe von diesen Menschen zeigen sowas. Das ist ja Vitaminmangel. Ne? So, ich möchte aber jetzt, bevor ich dann wirklich auch zum Schluss komme, noch zeigen, wie es weitergehen könnte. Okay, wir haben also hier in diesem Fall eine Besiedlung mit Altern von 10.000 bis 13.000 Jahren. Also hier so als Beispiel der Mugnalmann. Dann habe ich diese Holzkohle gezeigt, die Alter hat von 10.000 Jahren bis ungefähr 7.000 Jahren. Und danach tut sich eine Lücke auf, zumindest für Nordost-Yucatan. Und da gibt es keinerlei Nachweise für eine Besiedlung zwischen 7.000 Jahren und 2.000 Jahren vor heute. 2.000 Jahre vor heute, das wären eben die Maya. Das ist jetzt die Frage, nach 7.000 Jahren haben die sich verborgen, haben wir bislang noch einfach nichts gefunden, oder sind sie aus dem Urwald rausgegangen, den es damals da schon gegeben haben muss? Ist dann Yucatan neu besiedelt worden, diese Gegend, durch die Maya oder ihre Vorfahren, die Olmeken? Und da können vielleicht neue, weitere Funde, die wir jetzt in den letzten paar Monaten gemacht haben, könnten da weiterhelfen. Auch bei Tulum, da haben wir jetzt eine Stelle gefunden, wo wir zwei radiometrische Altersdatierungen gemacht haben und beide zeigten übereinstimmend 3500 für heute, also 1500 Jahre vor Christus und damit eben halt deutlich mehr als 1000 Jahre vor diesen 2000 Jahre, die ich gerade genannt habe. Wir können, glaube ich, diese Lücke weiter schließen. Hier diese Chumpon-Höhle in Chupon, da wissen wir schon, sind nur zweimal da reingetaucht, oder meine Kollegen sind da reingetaucht, wir wissen schon, dass da 13 Skelette rumliegen, die keiner bisher analysiert hat. Wenn wir Altersdaten kriegen, kriegen wir auch DNA-Daten. Und da wissen wir, sind es Maya oder sind es Olmeken oder ist es noch was anderes? Also das, denke ich mir, das wird eine richtig spannende Sache. Und in dieser Höhle, die direkt unter einem Dorf liegt, also auch sehr, sehr stark bedroht ist, dass da Leute reingehen, da sind also schon 12, glaube ich, zumindest teilartikulierte Skelette von Maya drin. Ja, das ist eine Trockenhöhle, was uns ganz andere Untersuchungsmethoden erlauben würde. Wir haben schon gesehen, dass Schädeldeformation vorhanden ist. Also das ist richtig interessant. An einer Stelle sind auf jeden Fall mindestens 5 Skelette überwiegend artikuliert und an 5 anderen Stellen sind Einzelskelette, die wir nur gefunden haben oder dieser Kollege gefunden hat, auf einem einzigen Besuch. Und diese Höhle ist also ziemlich ausgedehnt. Dann sieht man, ist diese Höhle von den Mayas kompartimentiert worden. Die haben also kleine Mäuerchen aufgerichtet und da so Öffnungen reingemacht. Und es ist Keramik drin. Einfache Keramik, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden. So, und damit bin ich am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr gelangweilt. Und vielen Dank.
Wir werden also ganz bestimmt und schon bald von neuen Entdeckungen im Unterwasserhöhlensystem von Yucatan hören. Der Geowissenschaftler Wolfgang Stinnesbeck berichtete über sein Leben und seine Funde auf der mexikanischen Halbinsel. Wer morgen wieder Lust auf den Hörsaal hat, Hans-Georg Kräuslich, erzählt dann aus seinem Fachgebiet. Und dort ist vermutlich noch mehr unentdeckt als in Yucatan. Kräuslich ist Virologe und erklärt, was die Evolution im Innersten zusammenhält und welche Viren uns großen Kummer bereiten, auch heute noch.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.